Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcast.
Herzlich willkommen zum Rabinfo vom Freitag, dem 19. Dezember. Und darum geht es bei uns heute. Der Fall Wilson A. kommt vor den IGMR. Für die Allianz gegen Racial Profiling hat der Fall eine zusätzliche Ebene.
Wo es eben darum geht, eine Korrektur der nationalen Rechtsprechung, Korrektur der nationalen Praktiken in Bezug auf die Staatsanwaltschaft, in Bezug auf die Polizeipraktiken vorzunehmen.
Außerdem die Ocean Viking, ein Schiff der Seenotrettungsorganisation SOS Mediterranee, musste nach einem Angriff der libyschen Küstenwache während 3 Monaten repariert werden.
In dieser Zeit konnten wir nicht im Rettungsgebiet unterwegs sein. Und das war für uns wirklich die schlimmste Folge, nicht in der Lage zu sein, Menschen in Not zu retten. Also seit Ende August sind über 300 Menschen im Mittelmeer gestorben.
Dieser Tage kehrt die Ocean Viking wieder ins Mittelmeer zurück. Am Mikrofon durch die Sendung begleitet Noah Piu.
Rabe Info.
Soweit der Überblick über die heutige Sendung. Wir kommen zu den Nachrichten des Tages. Neue Zahlen zum Angriff der Rapid Support Forces RSF auf das Camp Zamzam zeigen das Ausmaß der Menschenrechtsverletzungen. Einem gestern veröffentlichten UN-Bericht zufolge hat die paramilitärische Miliz im April 1000 ZivilistInnen in Zamzam getötet. Die RSF hat das Lager für Geflüchtete im April angegriffen. Der Angriff war Teil der Offensive auf El-Fasher, die Hauptstadt der Region Nord-Darfur. Ein US-Gericht hat einer Richterin schuldig gesprochen, weil sie einem Einwanderer geholfen hat. Das Gericht wirft ihr Behinderung der Justiz vor, weil sie die Verhaftung eines Mannes verhindert habe. Beamte der Einwanderungsbehörde ICE wollten den Mexikaner nach einem Gerichtstermin verhaften. Die Richterin schickte die Beamten zu ihrem Vorgesetzten und führte den Mann und seinen Anwalt anschließend durch eine private Tür hinaus. Die ICE-Beamten entdeckten den Mann aber und verhafteten ihn. Die Richterin bestreitet den Vorwurf der bewussten Irreführung. Sie habe sich an die Vorschriften gehalten. Demnach müssen Gerichtsmitarbeitende jeden Einwanderungsagenten an ihre Vorgesetzten melden. Der Fall sorgt für viel Aufsehen. Die Demokratische Partei wirft der Regierung vor, mit der Verurteilung ein Exempel statuieren zu wollen. Die EU-Länder haben sich geeinigt auf einen Kompromiss zur Finanzierung der Ukraine für die nächsten 2 Jahre. Wie der Deutschlandfunk berichtet, erhält die Ukraine von der Europäischen Union in den kommenden 2 Jahren einen zinslosen Kredit in der Höhe von 90 Milliarden Euro. Eingefrorene russische Vermögenswerte werden dafür nicht direkt einbezogen. Einige der EU-Mitgliedstaaten hatten diesen Vorschlag eingebracht, die belgische Regierung wies aber auf rechtliche und finanzielle Risiken hin. In die Schweiz. Das Militärgericht Meilen hat einen 49-jährigen Mann aus Schaffhausen verurteilt. Wie SRF berichtet, erhält er eine bedingte Freiheitsstrafe von 18 Monaten, weil er Militärdienst für ein fremdes Land leistete. Der Mann hat eigenen Angaben zufolge in der ukrainischen Armee als Scharfschütze gekämpft. Über den Einsatz sprach er offen in der SRF-Sendung Rundschau. Die Verteidigung argumentierte, es gebe keine objektiven Beweise, die Anklage beruhe nur auf Medienberichten. Die Mutter des Beschuldigten stellte ihn in ihrer Zeuginnenaussage als Schwindler dar. Der Mann selbst ist nicht vor Gericht erschienen, er lebt derzeit in Israel, wo er ebenfalls die Staatsbürgerschaft besitzt. Es ist der erste Fall eines Ukraine-Söldners in der Schweiz. Das Urteil ist noch nicht rechtskräftig. Die Schweiz verstärkt die Kontrollen an den Grenzen situativ. Das hat der Bundesrat heute entschieden. An sogenannten migrationsrelevanten Orten will der Bund rund 300 zusätzliche Mitarbeitende für die Personenkontrolle einsetzen. Dafür sollen mehr Zollfachleute Zugriffsrechte erhalten auf Fahndungs- und Informationssysteme. Der Schwerpunkt der Kontrollen wird auf der Südgrenze liegen. Mit den Maßnahmen setzt der Bundesrat 2 Motionen aus dem Parlament um. Der Berner Regierungsrat nimmt unterschiedlich stark Einfluss auf ausgelagerte Unternehmen. Zu diesem Schluss kommt die Geschäftsprüfungskommission des Kantonsparlaments. Die Kommission vermisse eine einheitliche Linie der Regierung, heißt es in einem Bericht. Die Kommission hat exemplarisch die Aufsicht untersucht des Regierungsrats über die universitären psychiatrischen Dienste UPD. Dies, nachdem es zu Spannungen zwischen dem Regierungsrat und dem Verwaltungsrat der UPD gekommen war. Die zuständige Direktion habe schlecht kommuniziert, dann aber einen Wechsel der Verwaltungsratspräsidentin forciert, so die Kommission. Sie empfiehlt dem Regierungsrat, Vorgaben zu erarbeiten, die eine einheitlichere Handhabung der Aufsichtsinstrumente garantieren. Das war die Nachrichtenübersicht mit Redaktionsschluss um 10.45 Uhr, verantwortlich Noah Piu. Und noch die Wetteraussichten für die kommenden Tage in Bern. Etwas mehr Sonne als heute gibt es morgen bei Höchstwerten um die 7 Grad. Bei bis zu 4 Grad wird der Sonntag neblig und bewölkt. Am Montag sieht es ähnlich aus, die Temperaturen erreichen dann noch 3 Grad.
Radl Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Wilson A. verklagt die Schweiz wegen Racial Profiling. Am 19. Oktober 2009 begann für ihn eine Geschichte, die heute, 16 Jahre später, immer noch nicht zu Ende ist. Kurz nach Mitternacht werden ein Freund und er in einem Zürcher Tram von 2 Polizisten kontrolliert. Wilson A. fragt nach, weshalb nur sie kontrolliert werden und niemand anderes im Tram. Er fragt, ob es daran liegt, dass er und sein Freund schwarz sind. Daraufhin eskaliert die Polizeikontrolle. Die beiden Männer müssen an der nächsten Haltestelle aussteigen. In der Folge wendet die Polizei Gewalt an gegen Wilson A. Er erhält Tritte und Schläge gegen Unterleib und Brust. Dies, obwohl er eine Herzoperation hinter sich hat. Seinen Schilderungen zufolge wies er die Polizei mehrmals auf diesen Umstand hin. Seither haben sich mehrere Gerichte mit dem Fall beschäftigt. Alle haben sie die Polizei freigesprochen. Dieses Jahr hat sich das Bundesgericht mit dem Fall befasst. Es stellte fest, dass die Behörden das Verfahren verschleppt haben. Ich habe Tino Plümecke von der Allianz gegen Racial Profiling gefragt, was das Bundesgericht zum Vorwurf sagt, die Kontrolle sei rassistisch motiviert gewesen.
Ja, sehr wenig. Es lässt sich nicht auf die Frage, die mit der Klärung am Bundesgericht gestellt wurde, ein. Also es geht eher darum zu klären, ob der Freispruch in Frage gestellt werden soll, verfahrensrechtlich, ob eine Verletzung vorliegt und verschiedene andere juristische Ansprüche, die mit der Kostenregelung und so weiter zu tun haben. Das behandelt das Gericht, aber die Frage, ob es eine rassistische Motivation der Kontrolle gab, ob die Gewaltanwendung, die Wilson A. erfahren musste, ob die auch eine rassistische Erklärung bedürfen, mit der hat sich das Bundesgericht nicht auseinandergesetzt.
Nun wird sich der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte EGMR damit befassen. Wilson A. zieht das Verfahren nämlich dorthin weiter. Was soll die Beschwerde in Bezug auf den Fall von Wilson A. bewirken?
Der Gang zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte ist die letzte Möglichkeit, die jemand bleibt, wenn ein Verfahren in der Schweiz nicht weiter durchgeführt werden kann, beziehungsweise wenn wichtige juristische Fragen nicht geklärt wurden. Und die Hoffnung, die dran geknüpft ist, ist zum einen ein juristischer Nutzen, also dass das EGMR feststellen kann, ob eine Menschenrechtsverletzung, also eben eine Diskriminierung, Racial Profiling stattgefunden hat, die eben auch in der Schweiz verboten ist, sowie weitere menschenrechtsrelevante Fragestellungen, also gab es überhaupt ausreichende Rechtsmittel, um Polizeigewalt in der Schweiz zu ahnden?
Der EGMR hat die Schweiz bereits im Fall von Mo Wabeile für ihren Umgang mit Racial Profiling gerügt. Denken Sie, das wird einen Einfluss auf das Urteil im Fall von Wilson A. haben?
Auf jeden Fall. Also das ist der Grund, warum Wilson diesen Gang gehen möchte und auch juristisch da unterstützt wird und wir als Allianz gegen Racial Profiling diesen Fall dahingehend unterstützen.
Bei der Beschwerde geht es um mehr als den Fall von Wilson A. Was soll also das Verfahren im Umgang der Schweiz mit Racial Profiling bewirken?
Ja, vielleicht muss man das in zwei Bereiche unterteilen. Das eine ist natürlich wirklich die konkrete Situation für Wilson. Das EGMR ist dann eine Instanz, die Recht sprechen kann, also die überhaupt noch jetzt als einzige juristische Instanz in der Lage ist, Gerechtigkeit zu ermöglichen. Also sprich für ihn sagen, okay, das, was er erlebt hat, ist kein unglücklicher Einzelfall, sondern es war nicht rechtens, die Gewaltanwendung war nicht rechtens und auch die Kontrolle war nicht rechtens. Und das auszusprechen und deutlich zu machen, das ist natürlich für ihn zentral, weil das rehabilitierend auf ihn wirken kann und er sich davon erhofft, Recht zu bekommen. Und das Zweite, die zweite Ebene, also neben dieser öffentlichen Anerkennung des Unrechts gegenüber Wilson A., gibt es eine strukturelle Ebene, wo es eben darum geht, eine Korrektur der nationalen Rechtsprechung, Korrektur der nationalen Praktiken in Bezug auf die Staatsanwaltschaft, in Bezug auf die Polizeipraktiken vorzunehmen und das offensichtlich dann auch auf weitere Gerichtsbegründungen und Verfahren gegen Polizeigewalt und gegen rassistisch motivierte Kontrollen auswirken wird.
Die Allianz gegen Racial Profiling, wie der Name schon sagt, setzt sich ein grundsätzlich gegen diese Praxis der Schweizer Polizei. Was sind denn Ihre grundlegenden Forderungen?
Wir wünschen uns unabhängige Meldestellen, wo Fälle von Polizeigewalt und Rassismus gemeldet werden können und dann eben auch sanktioniert werden können. Und dafür braucht es auch unabhängige Monitoringstellen und es braucht unabhängige Untersuchungsgremien in den Kantonen. Also bisher untersucht sich die Polizei selber in Fällen von Anzeigen von Polizeigewalt und diese Situation muss natürlich gründlich geändert werden. Und dafür braucht es allgemein gesprochen noch eine klare politische und gesellschaftliche Anerkennung, dass Rassismus nicht nur eine Ausnahme, sondern ein Grundproblem in Gesellschaft ist, in der Mitte der Gesellschaft verankert ist und eben auch strukturell und institutionell sich ausdrückt und dass dagegen vorgegangen werden muss.
Das war Tino Plümecke von der Allianz gegen Racial Profiling. Die Allianz unterstützt Wilson A. im Verfahren am Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte.
Rabe Info.
SOS Mediterranee rettet seit rund 10 Jahren Menschen, die im Mittelmeer in Seenot geraten. Nach eigenen Angaben hat die Organisation über 40.000 Menschen aus Seenot gerettet. Am 24. August greift ein Patrouillenboot der libyschen Küstenwache ihr Schiff Ocean Viking an. Jetzt ist das Schiff repariert und kehrt wieder ins Mittelmeer zurück. Anja Bonsack ist Regionaldirektorin der Schweiz von SOS Mediterranee. Ursi Grimm wollte von ihr wissen, was am 24. August genau passiert sei.
Am 24. August wurde unser Rettungsschiff, also die Ocean Viking, in internationalen Gewässern ungefähr 40 Seemeilen nördlich der libyschen Küste von einem Patrouillenboot der libyschen Küstenwache angegriffen. Wir wurden ungefähr 20 Minuten lang beschossen mit 87 Menschen an Bord, die wir vorher in 2 Rettungseinsätzen gerettet hatten. Die Professionalität unseres Teams war unglaublich in einer so lebensbedrohlichen Situation, aber dadurch wurde niemand verletzt, aber unsere Rettungsausrüstung wurde stark beschädigt, die Brückenfenster waren zerschossen, die Antennen zerstört, überall gab es Einschusslöcher auf Kopfhöhe. Das waren also keine Warnschüsse, sondern das war wirklich lebensgefährlich und viele an Bord dachten, sie würden sterben.
Was passierte denn mit der Crew und den zuvor aus Seenot geretteten Menschen, die an Bord waren?
Während des Angriffs brachte die Crew die 87 Menschen in Sicherheit und sich selbst natürlich auch und setzten einen Notruf ab und fuhren so schnell wie möglich in Richtung Norden. Und zwar noch während dem Angriff. Und Eventuell nach diesen 20 Minuten ließ dann die libysche Küstenwache auch von dem Schiff ab und von dem Angriff. Und wir konnten unseren Weg nach Augusta in Italien machen, wo die Geretteten dann am 25. August von Bord gehen konnten. Die Crew musste nach dem Angriff aber noch Tage auf dem Schiff bleiben, genau dort, wo sie eigentlich um ihr Leben gefürchtet hatten. Und das war, weil die italienischen Behörden ihnen noch eine Quarantäne auferlegt hatten, und zwar aufgrund eines Tuberkuloseverdachts. Und dann konnten sie erst am 29. August, also 5 Tage nach dem Angriff, das Schiff verlassen. Und dann wiederum einige Tage später konnte die Ocean Viking weiterfahren nach Syrakus in den Heimathafen, damit wir dort die Reparaturen beginnen konnten. Und ja, für uns ist es einfach so wichtig, wir tragen Verantwortung für unsere Mitarbeitenden. Und für uns war es da extrem wichtig, ihnen dann auch die psychologische Betreuung zukommen zu lassen, die sie nach so einem traumatischen Angriff auch brauchten.
Jetzt will SOS Mediterranee die Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen. Dazu hat die Organisation Strafanzeigen in Italien und Frankreich eingereicht und bereitet eine weitere Anzeige in Deutschland vor. Gegen wen richten sich die Anzeigen genau und weshalb in diesen drei Ländern?
Wir haben Anzeige in Ländern gestellt, zu denen wir einen direkten Bezug haben. Das heißt zum Beispiel Länder, aus denen unsere Crew stammt, aber auch Länder, wo wir eben Kapazitäten haben. In Italien haben wir Strafanzeige wegen mehrfach versuchtem Mord gestellt, wegen versuchtem Schiffbruch, wegen Sachbeschädigung. In Frankreich haben wir Anzeige gegen Unbekannt gestellt. Und dort ist der Fokus auch auf den Personen, die für den Angriff verantwortlich sind, einschließlich der libyschen Küstenwache und denjenigen, die sie ausrüstet und die sie unterstützen. Und in Deutschland wird immer noch jetzt gerade eine Anzeige vorbereitet, und zwar mit 2 Crewmitgliedern, die eben aus Deutschland stammen. Und mit diesen Anzeigen versuchen wir eben dieser bisherigen Straflosigkeit auch was entgegenzusetzen. Und für uns ist eben auch dieses Wegschauen staatlicher Akteure und die Unterstützung solcher Aktionen durch zum Beispiel finanzielle Hilfen oder Training ist einfach absolut inakzeptabel.
Kommen wir nochmal zurück auf den 24. August. Was weiß man denn bisher über dieses Patrouillenboot, das sie angegriffen hat, beziehungsweise über die Menschen auf dem Patrouillenboot, die Angreifer?
Über die Angreifer genau wissen wir nichts. Wir wissen, dass es von der libyschen Küstenwache ist. Und ja, das darf man nicht ausblenden. Die wurden 2023, wurden die von Italien an die libysche Küstenwache gespendet. Und zwar im Rahmen eines EU-Programms, das eben darauf abzielt, Grenz- und Migrationskontrollen zu stärken. Und da ist es wirklich so, darf die EU dann wirklich Akteure unterstützen, die Menschenrechte so verletzen und Rettungsschiffe angreifen? Und wir hoffen jetzt auch, dass im Prinzip im Zuge der Ermittlungen die Behörden mehr über die Angreifer herausfinden können und diese dann eben auch zur Rechenschaft ziehen. Und eine der Konsequenzen sollte ganz klar sein, dass diese Akteure nicht weiter finanziert oder unterstützt werden.
Ihr Schiff wurde durch den Angriff beschädigt. Gemäß Ihrer Medienmitteilung ist es mittlerweile repariert und wieder einsatzbereit. Wie hat denn der Angriff die Arbeit Ihrer Organisation beeinflusst?
Also es gab diese materiellen Schäden am Schiff, an der Kommunikations-, an der Rettungsausrüstung, und die mussten natürlich alle repariert werden, und das hat Geld gekostet, Zeit, Ressourcen. In dieser Zeit konnten wir nicht im Rettungsgebiet unterwegs sein, und das war für uns wirklich die schlimmste Folge, nicht in der Lage zu sein, Menschen in Not zu retten. Also seit Ende August sind über 300 Menschen im Mittelmeer gestorben. Und daher war es für uns einfach auch sehr wichtig, dass wir so schnell wie möglich wieder ins Rettungsgebiet zurück können, um unsere Mission umzusetzen. Natürlich war es auch, dass praktisch die Erfahrung für unsere Crew war extrem traumatisch, und in den letzten Monaten haben wir sie sehr dahingehend unterstützt, das Erlebte zu verarbeiten. Ich meine, das geht mir immer so nah ans Herz, zu sehen, wie denn das Team, wie denn tatsächlich wieder zusammenkommen, um darüber zu sprechen, was für Sicherheitsvorkehrungen zusätzlich umgesetzt werden müssen, Sicherheitsprotokolle zu überarbeiten, mit externen Experten dahingehend zu sprechen, was sie mehr machen können, um wirklich so sicher wie möglich diese Arbeit wieder aufzunehmen. Und was wir auch gesehen haben, ist ein unglaublicher Zusammenhalt zwischen Seenotrettern in ganz Europa. Also wir haben diese Solidarität wirklich gehabt. Da waren Kollegen aus insgesamt 42 Organisationen, die einen offenen Brief an EU-Politikerinnen verfasst und unterzeichnet haben und wirklich einfach gesagt haben, okay, wegschauen ist keine Option. Und auch von der Öffentlichkeit haben wir gesehen, dass da so viele Menschen sind, die handeln wollen und die zeigen wollen, dass es eben nicht in Ordnung ist, dass Menschen vor Armut, vor Hunger, vor Krieg, vor Naturkatastrophen fliehen und dann vor den Toren Europas ihr Leben verlieren. Und das hat uns auch nochmal motiviert zu sagen, okay, wir müssen so schnell wie möglich zurück, diese Reparaturen abschließen, damit wir wieder helfen können.
Sie haben vorhin gesagt, seit August sind über 300 Menschen im Mittelmeer ertrunken. Wie sieht denn aktuell die Situation im Mittelmeer bezüglich Seenotrettung oder in Seenot geratende Flüchtende?
Gleichbleibend dramatisch. Also allein in diesem Jahr sind es allein auf der zentralen Mittelmeerroute, also der Route von Tunesien, Libyen in Richtung Malta, Italien, sind fast 1200 Menschen ums Leben gekommen, ungefähr 1800 im gesamten Mittelmeer. Seit 2014 sind es über 33.000 Menschen, die dort ihr Leben verloren haben. Und es ist weiterhin so, dass viele Menschen praktisch die Überfahrt nach Europa von Libyen aus und Tunesien aus versuchen. Sie sind dort, was wir wissen und was auch gut dokumentiert ist, sie sind dort oft extremer Gewalt, menschenunwürdigen Bedingungen, Missbrauch etc. ausgesetzt. Und was wir auch sehen in den Nationalitäten von den Menschen, die wir retten, das ist oftmals ein Spiegelbild der Krisenherde auf der Welt ist. Zum Beispiel in diesem Jahr haben wir sehr viele Menschen gerettet, die aus dem Sudan kamen, aus Bangladesch, Pakistan, Eritrea. Und das ist dann immer schon sehr, sehr beeindruckend, wenn man sieht, wo Menschen herkommen und was für Gefahren sie auf sich nehmen, einfach um sicher zu sein.
Anja Bonsack von SOS Mediterranee haben wir gehört. Das war eine gekürzte Version des Interviews. Die vollständige Version ist auf rabe.ch nachzuhören.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern.
Und das war das Rabe-Info vom Freitag, dem 19. Dezember. Podcasts aller Infosendungen gibt es auf unserer Website sowie auf allen gängigen Podcast-Plattformen. Das war das letzte Info für dieses Jahr. Wir freuen uns, wenn ihr uns ab dem 5. Januar wieder zuhört. Dann geht's weiter mit Rabe-Info. Anregungen, Kritik und Feedback nehmen wir wie immer gerne entgegen auf inforedaktion@rabe.ch. Beigetragen zum heutigen Info hat Ursi Grimm. Und für euch am Mikrofon ist der Noah Büxi. Macht's gut, habt einen schönen Jahresabschluss und hoffentlich bis nächstes Jahr.
Rabe Info. Das Hintergrundmagazin auf Radio Bern. Podcasts.